Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Und ihr seht schon, heute sieht alles anders aus und die Podcast-Hörer werden es auch gleich hören. Denn wir werden heute nicht wie sonst irgendwie in die Zukunft gucken, sondern wir gucken nach hinten. Wir haben nämlich, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon mitbekommen habt, die 200. Folge hinter uns. Und das wollen wir als Anlass nehmen, mal auf 200 Folgen zurückzugucken. Deswegen ist heute der Gerd da, die Birgit da und der Patrick da und ich bin da. Und zusammen wollen wir gucken, was da alles so losgeht, haben dafür extra das Studio umgebaut und ein bisschen rekapitulieren, wer die spannendsten Gäste waren, was die spannendsten Themen waren und ob wir eigentlich das geschafft haben mit Move, was wir vorhaben. Und dazu, glaube ich, wäre es am allerbesten, wenn die Birgit, die das ganze Ding Move mitgedacht hat und erdacht hat, was hätte Move oder was soll Move denn eigentlich sein, hätte werden sollen, Birgit?
Move war damals 2017, 2018, als wir die Marke entwickelt haben, als ein Beiboot von Automotor und Sport gedacht, als wir gesehen haben, dass diese Themengebiete Elektromobilität, autonomes Fahren, Konnektivität und Sharing Mobility, die Automobilhersteller haben das Case genannt. Als sie das für sich abgeleitet haben, haben wir gedacht, wir müssen auch gucken, wohin wir so einen großen Tanker wie Automotor und Sport strategisch hin entwickeln können für die Zukunft. Und das probieren wir am besten mit einem kleinen, schnellen Beiboot und das nennen wir Move und etablieren das von Anfang an 360 Grad und haben deshalb nicht nur das Magazin, sondern auch gleich den Podcast mitgedacht.
Genau, und dann kamen irgendwie wir dazu, Gerd, und haben irgendwie angefangen, podcasten zu dürfen.
Genau, wir haben angefangen zu dürfen, so würde ich es auch bezeichnen. Vor allem muss ich zugeben, dass ich damals noch nicht der große Podcast-Hörer war. Ich habe eigentlich erst angefangen zu hören, als ich erfahren habe, dass ich das mit dir zusammen machen darf.
Irritierenderweise geht es mir genauso. Also als ich erfahren habe, dass wir jetzt im Haus damit anfangen, dachte ich, ja, ich habe es nie verstanden. Also Podcast, also wenn ich Leute labern hören will, höre ich doch Radio.
Ja, so. Ja. Aber ich muss sagen, die Reise war super spannend und gleich der erste, da wirst du nachher noch was dazu sagen. Die erste Folge war nahe meiner Heimat aufgenommen in München und war für mich schon so ein Augenöffner, weil die eigentlich alles beinhaltet hat, was wir uns vorgenommen haben, Mobilität, Menschen und was die auch bewegt. Und das hat das, glaube ich, ganz gut abgebildet. Also.
Genau, also die erste Folge war mit Carsten Breitfeld. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, wir zitieren das ja ab und an mal im Podcast. Der Macher von der BMW i-Marke damals, der dann nicht weitermachen durfte, wollte, sollte, konnte, zumindest nicht so, wie er wollte. Und dann beschloss er, er macht was anderes. Und dann war er bei beiden, bei den Chinesen. Da haben wir ja auch alle hier in der Redaktion relativ, ja, optimistisch eigentlich hingeguckt. Also ich zumindest fand das schon ganz beachtlich. Patrick ist da so ein Skeptiker.
Ich habe das, wie ich immer sage, würde das erst glauben, wenn ich ein privat zugelassenes Auto auf der Straße sehe. Turns out, habe ich nie gesehen. Ja. Das Witzige an beiden finde ich, wir haben eine Zeit lang versucht, weil wir das so lustig fanden, da war ja ein Gebäude in München.
Ja, genau.
Ja. Und da stand ganz lange eine Topfpflanze noch nach dem Insolvenzverfahren, die stand da. Und wir haben tatsächlich über den Anwalt versucht, ob wir diese Pflanze nicht da rausretten können und die in die Redaktion stellen. Ist uns leider nicht geglückt.
Ja,
okay. Aber ja.
Ich darf noch ergänzen, dass ich beiden auch einmal auf der CES in Las Vegas mitfahren durfte, mhm, mit diesem Wahnsinns-Cockpit, mit dem sie ja, glaube ich, mindestens 3-4 Jahre unterwegs gewesen sind. Mhm. Und ich war sogar einmal bei beiden in China, mhm, und musste feststellen, dass die Arbeitsräume schöner ausgestattet waren, als sie von Automotor und Sport. Das hat der Marke aber langfristig nicht geholfen.
Nee, also das Beeindruckende fand ich einfach, wie Breitfeld damals berichtete, wie man eben diese nicht klassischen Automotive-Entwicklungszyklen einhalten will. Also wie er von den Displays berichtete, das ist so, ja, da gehen wir halt zu irgendeinem Displayhersteller, dem größten Chinas oder der Welt, und dann sagen wir, was wir haben wollen. Und ob der jetzt Automotive Grade hat oder nicht, das kriegen wir dann hinterher irgendwie draufgefummelt. Also so war immer diese Attitüde, die ich so aus der Autowelt bis dato nicht kannte. Deswegen war das für mich so ein wahnsinniges Schlüsselmoment, diese Folge auch zu haben und diesen Mann so dezidiert von seiner Vision sprechen zu hören. Dass das dann eine Vision blieb, ist ja.
Aber trotzdem war das ja ein Beispiel für eine Welle, die dann angefangen hat. Ja, dass du große Namen aus der deutschen Automobilszene hattest, die halt nach China gegangen sind, zu irgendwelchen neuen Playern und da ihr Know-how eingebracht haben oder für teuer Geld eingekauft wurden, mutmaßlich. Mhm. Und da war ja so einer der ersten. Mir ist immer hängen geblieben, ich weiß noch genau, ich habe die erste Folge Move gehört, saß ich in der Bahn. Und weiß heute noch, dass er zum Ausspannen gerne auf seine Yacht geht. Das hat er da nämlich erzählt in Folge 1. Da dachte ich schon, ah ja, schön für dich.
Ja. Ja, ich muss gestehen, es ging mir währenddessen auch ein bisschen so, dass ich ja dachte, schön, cool, ja, eine Yacht. Und Kalifornien war, glaube ich, sein Wohnsitz. Und ja.
Aber man hat schon ein Gefühl dafür bekommen, was der Move-Podcast sein soll, finde ich. Also was du sagtest, ne, Menschen, Themen irgendwie zusammenbringen ja. in unseren Kosmos. Und dann hat sich's aber schon verdeepdived, würde ich sagen, über die Jahre hinweg.
Jetzt. Genau, also was mir aufgefallen ist, wir haben immer mehr den Move-Podcast in so eine Nerd-Ecke entwickelt. Vielleicht bin da auch ich
du bist
ganz
schuld.
Nein, du bist davon. Du bist das ist alles dein ja. Verdienst. Okay.
Genau, nennen wir es Verdienst, nicht Schuld. Ja, auch wenn... aber wenn wir bei diesem Nerd-Zeug sind, ich meine, ich kenne meine Highlights, aber was sind eure Highlights da bei diesen Deep-Dive-Momenten, weil das den Podcast schon ein Stück weit ausmacht. Auch wenn man mit den Leuten aus der Industrie spricht, höre ich da immer wieder raus mit, das ist schon, dass man da was lernt und mitnimmt. Aber was habt ihr denn bisher mitgenommen oder was hat euch verblüfft? Gibt es da irgendwas, wo ihr so Highlights habt, Birgit?
Eines meiner Highlights war, als wir beiden letztes Jahr in Potsdam waren, mhm. im Institut für Klimafolgenforschung. Da haben wir den Podcast mit Johann Rockström gemacht. Er ist der Direktor dieses Instituts, wurde von der Times auch zu den 100 einflussreichsten Menschen dieser Welt gewählt. Das Surrounding war schon sehr beeindruckend.
Absolut.
Sehr altehrwürdig, sehr ernsthaft. Und auch er war sehr beeindruckend als Mensch. So ein bisschen introvertiert, in sich gekehrt und sehr, sehr ernsthaft im Umgang mit der Welt. Aber als er uns dann erklärt hat, dass es seit kürzerer Zeit Wetterphänomene gibt, die sie selber als Wissenschaftler nicht mehr einordnen können, da habe ich schon gedacht, boah, jetzt ändert sich wirklich was. Und ich habe mich aber auch über die Haltung dieses so streng wirkenden Mannes gewundert, das meine ich nicht negativ. Er hat trotzdem gesagt, dass es keinen Sinn macht, individuellen Verkehr zu verbieten, das Auto zu verbieten. Das war überhaupt nicht seine Haltung. Er berät ja auch Mercedes, hat er zumindest letztes Jahr noch getan, war dort auf Veranstaltungen und hat einfach bei Ola Källenius auch in aller Öffentlichkeit wirklich streng angemahnt, sich endlich für die CO2-Neutralität einzusetzen. Mhm. Und das muss ich sagen, war eines meiner Highlights.
Mhm. Das fand ich auch beeindruckend, weil ich damit gerechnet hatte, dass wir bei so einem Klimaforscher sind, der eine krasse Arbeit hat und auch eine krasse Historie, was er schon erreicht hat und was er, ja, ich will nicht sagen erfunden hat, aber was er halt mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit einfach festgestellt hat. Und dass der dann nicht sagt, das mit den Autos sollen wir jetzt aber mal konsequent lassen und fahrt alle nur noch Fahrrad, weil damit habe ich fest gerechnet, dass der uns jetzt das ganze Thema Auto komplett CO2-seitig vorrechnet und wir dann rausgehen und mit gesenktem Haupt und sagen, ja, und wir heißen Automotor und Sport, verdammte Axt. Und genau das ist nicht passiert, sondern er hat das alles sehr pragmatisch und wohlwollend und gesellschaftsfähig irgendwie dargestellt. Das war sehr, sehr cool.
Also, er fuhr übrigens in einem Elektroauto weg.
Er fuhr in einem Elektroauto weg, ja.
Genau. Ja, ich muss sagen, also das ist für mich auch so eine große Erkenntnis von Move und dem Podcast, wie wir uns einerseits in manche Nischen total tief reingegraben haben und dann andererseits an vielen Stellen geöffnet haben fürs große Ganze. Und da ist mir hängen geblieben, noch gar nicht so lange her, unser Podcast mit Volker Quaschning, wo es eben auch ums große Ganze, um die Energie, um die Elektrifizierung von allem ging, aber gleichzeitig wir auch ganz tief nochmal eingetaucht sind in das Thema Marginalansatz, warum das Quatsch ist, warum wir nicht unsere Elektroautos mit Kohlekraftwerken nur laden. Mhm. Also da fand ich auch, war so ein bisschen Move at its best, weil wir einmal die große Schleife gedreht haben und weil halt dann einfach rauskam, dass Elektrifizierung schon ein sehr, sehr großer Schlüssel ist zur Dekarbonisierung. Und am Ende aber dann auch so eine Relativierung da war, also ein Satz, der mir hängen geblieben ist, die Unterschrift und den Kaufvertrag eines Autos emittiert quasi 8 Tonnen CO2, das ist mehr als ein Mensch im Kongo in seinem ganzen Leben emittieren wird. Und ja, ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr schönes, rundes Bild.
Ja, ich finde das, also Move lebt häufig von solchen Bildern tatsächlich. Mir ging es so, als wir bei Professor Martin Doppelbauer waren am KIT in Karlsruhe. Jetzt haben wir den Podcast zwar nicht gemeinsam gemacht, sondern du hast den allein mit ihm gemacht, weil ich parallel im Labor gedreht habe. Aber ich habe auch mit ihm gesprochen und er hat ein sehr spannendes Fakt genannt, weil er ist so ein, er macht Elektromotoren. So, das ist sein Forschungsgebiet. Und er arbeitet mit den Studenten des KIT daran. Und sie hatten eine Komponente entwickelt, die dafür sorgt, dass Elektromotoren 0,001 Kilowattstunden weniger verbrauchen auf 100 Kilometer. Und dann stand er so da und meinte, das klingt jetzt nach sehr wenig. Aber das ist eine Komponente, die in jedes Elektroauto kommen kann. Und rechne das mal hoch.
Ja.
Und das öffnet dir die Augen dafür, was Detaillösungen für einen Impact haben können. In so einer forschungsgetriebenen und innovationsgetriebenen Sparte wie der Elektromobilität, das finde ich schon immer super krass.
Ja. Ja. Ich habe erst kürzlich von ihm die zweite Auflage seines Buchs Grundlagen der Elektromobilität oder Elektromotoren. Ich habe den Titel verdrängt. Ich habe einmal kurz reingeschaut. Luca war gleich ganz fasziniert. Aber für mich war es definitiv zu klein geschrieben und zu viele technische Diagramme, aber sehr beeindruckend. Also wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann lese ich es von Anfang bis Ende.
Als ich mich vorbereitet habe hier auf diese Sendung, habe ich mich gefragt, ob der eine andere die Thesen, die er in dem Podcast vertreten hat, heute wohl auch noch so aufstellen würde. Da bin ich über Alain Fischer gestolpert. Lange Jahre in der Automobilindustrie, unter anderem Marketingvorstand bei Opel. Und danach wurde er ja der CEO von Lynk & Co.
Genau.
Eine Tochter des chinesischen Unternehmens Geely. Und die haben ja auf Basis von Volvo-Modellen quasi ein ganz neuartiges Abo-Modell, bieten sie ja an, gibt es ja immer noch. Und Alain Fischer ist allerdings nicht mehr CEO, aber als er hier war im Podcast, hat er die These vertreten, dass Elon Musk der einzige Visionär in der Automobilbranche wäre. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wenn wir ihn heute anrufen würden, ob er das vielleicht immer noch so sagen würde. Denn ich habe immerhin zur Kenntnis gekommen, dass Herbert Diess, der ja auch so ein Riesenfreund von Elon Musk war, sich in den letzten Monaten von ihm dann doch deutlich distanziert hat.
Ja, genau. Und immer noch von der Innovationskraft letztendlich spricht, die da ist, aber halt den Weg, um den es da geht, den halt einordnet.
Das ist eine gesellschaftliche Frage, ob du Werk und Künstler trennen kannst.
Am Ende ist es genau dasselbe.
So schön hätte ich das nicht formulieren
können. Ach doch, hättest du auch geschafft.
Was mir aber gerade noch einfiel, Gerd, als du Quaschning erwähntest, da möchte ich auch nochmal einen großen Dank an unsere Hörer und Zuschauer geben. Wir hatten, die Quaschning-Folge war ja quasi anlassbezogen. Wir hatten davor mit Lutz Eckstein gesprochen vom VDI und von der RWTH, weil dir der VDI eine Studie zum Marginalansatz eben, also der CO2-Belastung, die Elektroautos verursachen, letztendlich rausgegeben hat. Und wir hatten ja einen Podcast vorbereitet und waren eigentlich der Überzeugung, dass wir wissen, was wir besprechen werden. Und dann im Podcast selbst erlebten wir das ja anders. Dann wurde auf einmal der Marginalansatz vertreten, sehr stark, der an vielen Stellen schon schwierig ist. Und das ist uns am Ende, muss man fairerweise sagen, um die Ohren geflogen. Wir haben das Ding veröffentlicht mit dem Wissen, dass das jetzt nicht ganz cool war. Wir haben auch Rückfragen gestellt, aber natürlich nicht alles hart widersprochen. Machen wir hier in dem Podcast nie, weil wir die Leute ja reden lassen wollen. Und ich persönlich auch der Meinung bin, dass unsere Zuschauer und Zuhörer alle alt genug sind. Und wenn der Gast jetzt nicht völlig einen Blödsinn erzählt, der schlicht falsch ist, dann soll der das sagen und dann muss jeder selber wissen, ob das jetzt doof war oder nicht. Also so. Und da wurden wir übersät mit Kommentaren, mit E-Mails. Ich weiß nicht, wie viele 100 E-Mails ich bekommen habe dazu. Ja. Und ich habe sie alle versucht zu beantworten. Und dann dachten wir, okay, wir müssen das aber nochmal irgendwie aufarbeiten. Und daher nochmal großer Dank an euch da draußen alle, dass ihr da offen seid und das anhört und auch das am Ende gutiert, dass wir eben diese Quaschning-Folge danach gemacht haben. Auch da gab es sehr, sehr, sehr viel positives Feedback, dass eben genau das passiert ist. Und das finde ich, das ist für mich auch dieses Community-Ding, was dieser Podcast für mich gemacht hat, was wirklich cool und wertvoll ist. Also ja, das ist wirklich stark und schön.
Definitiv, ja. Da kommt einiges zurück und ich finde es auch einen guten Mechanismus, dass wir nicht alles aufklären müssen, sondern dass wir weiter die Gäste sprechen lassen und im Zweifel dann eben mehrere Gäste aneinander reihen, die sich nicht immer widersprechen müssen, aber die auch nicht immer das Gleiche sagen müssen.
Ja.
Ich finde es halt nach wie vor verblüffend, auch wenn man sich seit vielen Jahren mit neuer Mobilität beschäftigt, wie sehr einem Gäste auch die Augen öffnen können. Aber Janis McDavid für mich, ein großes Beispiel, der ohne Arme und ohne Beine auskommen muss von Geburt an. Und er hat uns dann mal die Augen geöffnet, was Elektromobilität auch im negativen Sinne sein kann. Wenn man nämlich in eine Ladesäule kommt und da gibt es weit und breit keinen Tankstellenwart oder sonst irgendjemand, der helfen kann, wie soll man diese schwere Kabel in das Elektroauto reinbringen? Zumal die Ladesäulen ja oft noch durch Bügeln geschützt sind.
Oder auf Sockeln stehen.
Er hat uns so die Augen geöffnet, was von Anfang an falsch geplant geplant worden ist, das hat mich innerlich für mich persönlich so ein bisschen erschüttert, dass ich da selber gar nicht dran gedacht habe, sondern dass erst jemand kommen muss und einem das erklärt. Und ich finde auch seinen Einsatz nach wie vor, wo er auch aufzeigt, an Bahnsteigen, beim ÖPNV ganz generell, wo es alles schiefläuft für Menschen, mit, die gehandicapt sind, das finde ich sensationell. Und wie er das auch öffentlich macht, sich sozusagen als Influencer betätigt, auch bei uns, finde ich, großes Beispiel.
Ja, ich musste erst neulich an ihn denken, weil ich an einem High-Performance-Charger war und es hat geregnet und wie wir es alle wissen, an den meisten Ladesäulen gibt es weder Dach noch Kaffee noch Toilette, aber in dem Fall, es hat richtig geschüttet. Das heißt, ich hatte den Schirm in der Hand und dann versuch mal mit einer Hand dieses dicke, dicke Kabel, das wirklich schwer ist, weil es halt viel Leistung übertragen muss, da reinzubringen und dann vielleicht noch eine Ladeklappe zu haben, die im Weg ist. Und dann dachte ich eben auch, also wenn das jetzt für mich schon schwierig ist mit einer Hand, ja.
Und da finde ich tatsächlich diese Offenheit cool, die wir hier in dem Podcast immer wieder, also wie es gelingt, dass die Leute hier offen und transparent sprechen, auch Fehler eingestehen. Wenn wir einen Manager sitzen haben, der dann offen Fehler eingesteht, was ja das Gefühl, also der Journalist in mir hüpft dann immer und schlägt Saltos. Aber wenn dann jemand wie KT Neumann, der ehemalige Opel-CEO, davor bei VW für Conti, die Elektrostrategie verantwortlich bei Conti, der erzählt, ja, der E-Golf, der sollte einfach langweilig sein. Und der sollte halt in die Reihe rein. Und das ist einfach so. Weil wir wollten ja den Diesel weiterhin verkaufen, eigentlich. Aber wir mussten ja irgendwie trotzdem einen E-Golf machen, weil so. Und diese Offenheit, diese Transparenz zu haben, oder wie Klaus Zellmer hier saß und sagt, ja, der VW Up und Co., das sind wir betriebswirtschaftlich alle sehr, sehr dankbar, dass es den nicht mehr gibt. Das hörst du ja so auch nicht offen on tape.
Ja.
Und dass die Leute die Möglichkeit nutzen, das hier zu sagen, sie auch dafür nicht gleich gesteinigt werden, wenn sie denn mal dann Klartext reden, das finde ich irgendwie schön, dass das hier geht.
Obwohl man der Transparenz halber schon auch sagen muss, häufig haben diese Leute in dieser Flughöhe hier auch ihre Pressesprecher dabei, die hier
die sitzen dann immer da
hinter der Kamera sitzen und die fangen manchmal schon an zu schwitzen. Also das ist, und zu winken und so. Aber mir geht's wie dir, ist echt so. Also wir, die wir ja viel mit der Industrie in Kontakt kommen und du ganz oft halt irgendwelche verklausulierten Aussagen kriegst, die bloß nichts Falsches. Da ist schon echt erfrischend, wenn hier mal Klartext gesprochen wird. Und gerade KT Neumann, der hatte ja nun jetzt keinen Druck mehr, weil er ist mittlerweile als Investor tätig hauptsächlich, aber einfach klare Sachen sagt wie, in Deutschland oder Europa würde ich nicht investieren in Startup.
So. Weil die ganze Regulatorik, weil eben das gesellschaftliche
System. Nicht genug Kohle da.
Und die Leute sind zu knausrig. Die trauen sich nicht zu scheitern. Also auch diese Absicherungsmentalitäten, wo dann auch so gesellschaftliche Themen irgendwie mit auf den Punkt gehen.
Ja.
Werbung.
Der Move-Podcast wird 200. Und das haben wir vor allem dank euch geschafft, unseren tollen Zuhörern. Deshalb ist es an der Zeit zu feiern und Danke zu sagen. Aus diesem Grund verlosen wir unter all unseren Podcast-Hörern eine nagelneue Amtron for You Wallbox von Mennekes, natürlich mit dem vollen Programm an Vernetzung inklusive Dienstwagenabrechnung. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@move-magazin.de mit dem Betreff Move. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann die Mennekes Wallbox und sagen an der Stelle noch einmal Dankeschön. Wir sind wirklich super happy, dass viele von euch schon so lange dabei sind und sich regelmäßig mit Fragen, Wünschen, Lob und Kritik bei uns melden. Wir wünschen euch viel Glück bei der Verlosung und hoffen, ihr seid auch in Zukunft mit dabei. Teilnahmeschluss ist übrigens der 24. Juli und alle weiteren Infos zur Teilnahme und zur Verlosung findet ihr in den Shownotes.
Wir hatten ja nochmal einen ehemaligen CEO hier, der auch ein bisschen freier von der Leber sprach. Das war Peter Mertens, als wir das erste Mal hatten. Erinnere ich mich persönlich auch noch gut, weil das war während der Pandemie. Und ich glaube, diese Folge habe ich im Schlafzimmer aufgenommen und saß ein bisschen ungut. Aber ich habe es gerne ausgehalten, weil es mega spannend war und super authentisch. Dann kam ja noch viel Persönliches auch dazu. Also Peter Mertens hatte ja aufgehört wegen einer Krebserkrankung. Aber dann auch der Blick desjenigen, der mal Teil des Ganzen war, rausgegangen ist, vieles anders sieht und jetzt auch sich wieder engagiert hat, eben in Startups Israel und weiß der Geier wo. Also das war schon auch nochmal so ein spezielles Highlight. Gleichzeitig habe ich aber auch CEOs oder Vorstände zumindestens wahrgenommen, die noch in Amt und Würden sind und trotzdem sehr transparent mit uns gesprochen haben. So, es ist mir im Kopf geblieben, Frank Weber.
Total.
Der auch mega gut erklären kann, mir zum Beispiel, warum Wasserstoff im Pkw nicht nur Quatsch sein muss, wo ich ja an sich immer sehr kritisch bin.
Professor Fichtner würde widersprechen.
Natürlich. aber trotzdem, es gab auch da wieder so eine Facette, die durchaus plausibel war, nachvollziehbar und auf jeden Fall interessant und wert, mal drüber nachzudenken. Für mich am meisten hängen geblieben ist allerdings die Eingangsfrage, auf die erstmal eine Minute Schweigen bei laufender Aufnahme folgte. Und ich dachte mir schon, ich habe jetzt die schlimmste Frage der Welt gestellt. Dabei wollte ich nur wissen, was man anstatt Servus in Hessen sagt. Und
woher kommt der Ursprung? Und der war völlig überfordert. Also das ist auch, wir schneiden den Move-Podcast ja nie. Außer es ist gerade im Audio einfach zu lange still. Und es war einer der wenigen Momente, wo Florian an dieser Stelle auch vielleicht noch da das gesagt, Florian Schmitz, der die ganzen Podcast-Folgen hier alle mit einer Eselsgeduld durchproduziert.
Danke, Flo.
Grüße gehen raus.
Aber ich glaube, da hat Flo ein gutes Stück rausgenommen.
Ja.
Aber Frank Weber ist auch der Einzige, dem ich persönlich offen abkaufe, dass die Idee der Technologieoffenheit nicht ein, ich klebe am Gestern fest ist. Das war der einzige Gast und wir hatten jetzt einige und mit viel über die Technologieoffenheit und den vermeintlichen Wunsch dahinter gesprochen. Der einzige, dem ich abkaufe, dass er sich einen Sinn darin sieht.
Ja.
Und vielleicht noch Uwe Petersen, der von GP Joule uns mal geschwind vorrechnete, warum Bidi-Laden und Co. nicht das Ding sind, um das Stromnetz allein zu hinzukriegen, warum wir doch Wasserstoff brauchen. Finde ich auch sehr, super spannend gewesen. Vielleicht kurz erklärt, wir hatten gesprochen über bidirektionales Laden und welche Energiemengen wir in Deutschland brauchen für die Elektrifizierung der Industrie, für den Verkehr und so weiter. Und dann meinte er, ja warte kurz, dann lass uns das kurz aufrechnen. Und überschlug im Kopf einfach diese
Gott
ganzen,
sei Dank war ich da nicht
diese,
dabei,
diese ganzen Zahlen und ballert das eins nach dem anderen raus. Und es wurde immer klarer, okay, das mit dem Auto, das ist cool, aber und bidirektionales Laden ist spannend, aber ohne Wasserstoff, ohne das Ganze drumherum, wird es im Gesamtkontext Energie, Sektorkopplung etc. pp. Einfach gar nicht gehen. Und wie er das aber so hands-on, geschwind im Podcast und warte, ich hole kurz einen Stift. Und dann kritzelte er da rum, du hast gemerkt und gesehen, wie er das aktiv macht. Jetzt, nee, guck, es geht nicht auf.
Ja.
Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend, wie so Leute einfach funktionieren und wie gut die funktionieren in dem Moment.
Ich finde es aber auch beeindruckend, wie lang und hart, denke ich, solche Leute in der Mobilitätsszene engagieren, zum Beispiel Johann Jungwirth, der angefangen hat im Silicon Valley, wenn man so will, bei Mercedes, dort im Forschungsstudio sehr aktiv tätig war. Dann ist er zu VW gegangen und hat versucht, dort die neue Welt der Mobilität, der Gefäße, des Carsharings zu etablieren. Zu einer Zeit, wo die Führung bei VW noch mehr als konservativ war und es kam, wie es kommen musste. Er ist dort leider gescheitert. Trotzdem hat er sich nie entmutigen lassen, hat immer weitergemacht. Mittlerweile ist er bei Mobileye in Jerusalem, Israel, lebt dort mit seiner gesamten Familie und verfolgt nach wie vor sehr intensiv die Strategie des automatisierten Fahrens, ist dort im engen Kontakt mit den VW-Nutzfahrzeugen. Und ich bewundere das, dass er sich nie irgendwie wirklich hat zurückwerfen lassen, sondern nach wie vor fester Bestandteil dieser Szene ist, die auch so eine gewisse Einzigartigkeit hat.
Ja, festgehalten an der wirklich sinnvollen Vision eben. Also das hatten wir ja im Kongress nochmal mit ihm gesprochen über Mobileye die Verbindung zu Moya und das hat mich auch sehr beeindruckt.
Ja, wie dann danach Christian Sänger, wie wir da versucht haben zu skizzieren, also auch was hier schön gelingt, wir hatten ja schon Chris Urmson beispielsweise auf dem Automotor- und Sportkongress, den wir dann aber in den Podcast reingeholt hatten, zumindest mal die Keynote, die er dort gehalten hat. Und von Sänger dann zu hören, warum denn Deutschland auch nicht abgeschrieben ist. Auch das ist eine Frage, die wir hier im Podcast immer wieder,
kommt immer wieder
diskutieren. Ja. Ist es das China oder kommen die Amerikaner jetzt mit ihren Waymos, mit du gehst jetzt demnächst Cruise ausprobieren in den USA nochmal.
Super Cruise. Nächste Super Woche, Cruise. Ja.
Ich glaube, während dieser Podcast ausgestrahlt wird dann.
Grüße aus Detroit also an dieser Stelle.
Und das einfach zu zeigen, auch was wir vorhin hatten mit diesen Detailverbesserungen, von denen du sprachst zum Beispiel, was diese Details ausmachen und was für einen Impact die haben können on the long run einfach. Und dass es nicht immer nur diese großen Bilder sind, auch, die dann toll und leuchtend sind, sondern viel, viel im Detail ist. Das ist irgendwie Wahnsinn, was wir da hier sehen und was da auch passiert, finde ich.
Gibt es eigentlich so eine Skala deiner persönlichen Schreckmomente?
Boah, meiner Schreckmomente hier im Podcast? Es gibt einen Moment, den, glaube ich, nicht vergessen werde. Das war, als wir mit einem, hattest du vorgeschlagen, glaube ich, Birgit, einen Mobilitätsforscher. Den haben wir in seinem Hotel damals getroffen. Der Name, Folge 5 oder sowas, war relativ früh.
Mhm.
Und ich hatte irgendeine Frage gestellt, vielleicht war die auch mal wieder etwas flapsig formuliert, was mir ab und an passiert. Und der mir dann entgegen, das war eine richtig dumme Frage. das war so ein Moment, wo ich so, okay. Ansonsten so richtige Schreckmomente.
Ich glaube, du vergisst den Namen mit Absicht.
Das glaube ich auch, dass diese Schreck überlagert nee. Hat den, der Verdrängung.
Warte, Ramla war das. Ich bin da ja ganz offen und transparent. Nee, ansonsten, ich glaube, einer der ganz großen Schreckmomente war Folge Nummer 1, weil Luca die Technik einpackte und Luca anreiste und Luca feststellte, die Speicherkarte, die ich dabei habe, ist im Arsch. Und die funktioniert nicht. Und dann, Gerd, wir haben keine Speicherkarte. Was tun? Folge 1. Also alles quasi Hyperaufregung.
Liebes Tagebuch.
Und Gerd aber dann seine Urlaubsbilder opferte und wieder die Speicherkarte
formatieren. Das ist Commitment zum Podcast. Genau. Alter Schwede, nicht schlecht.
Genau, das war, glaube ich, einer der krassesten Schreckmomente. Ansonsten habe ich das jedes Mal so ein bisschen, dass gerade wenn man unterwegs ist auf Reisen, ob dann die Technik halt so funktioniert, wie sie soll.
Und wie unsere Gäste damit umgehen, da hatten wir ja auch letzte Woche gerade zwei schöne Beispiele hintereinander. Einmal, wo wir bei Smoodo waren. Und du das Equipment ausgepackt hast, die schönen Kopfhörer und Smoodo bewundernswert gemacht hat. Was für tolles Material. Und Luca bekam Angst, dass ihm hinterher intern vorgeworfen wird, er wird zu viel Geld ausgeben fürs Material.
Was ich nie tun will.
Wenige Tage später saßen wir bei BMW im Fitz und es kam Adrian van Heudonck, der BMW Designchef, und sah genau diese Kopfhörer und stockte und ich glaube, er hat sehr mit sich gehadert, ob er diesen Podcast überhaupt antreten soll, weil er hatte eine Sperre, was man ja bei Designern ein Stück weit noch verstehen kann. Er hatte eine Sperre, diese Dinge aufzusetzen, und stieg dann ein mit dem Wort, mal gucken, wo wir mit diesem Space Shuttle hinfliegen.
Genau, also ja, also das mit der Technik ist schon immer noch so ein Ding, weil das, ja, mir gefällt es, mit der Technik auch rumzuspielen, und dass das aber halt auch alles immer tut, ist, ja. Aber jetzt haben wir hier in unserem Studio, bin ich ja mittlerweile sehr, 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 sehr happy.
Ja, natürlich. Hier geht es gut.
Ja, ansonsten, was ich noch finde, ist diese, hatten wir vorhin schon gesagt, die Persönlichkeit, was mir da im Kopf geblieben ist, und weiß nicht, ob du dich da noch gut dran erinnerst, Gerd, ist die Folge mit Anton Pirch. Mhm. Das war auch so eine ganz, ganz verrückte Nummer. Da kamen wir mehr oder weniger über. Ich habe es probiert und kam durch. Also ich bin ja die ganze Zeit immer dran, irgendwie Podcast-Gäste zu akquirieren und anzurufen und zu fragen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Und Anton Pirch, der Sohn oder einer der Söhne von Ferdinand Pirch, sagte ja. Der damals gerade seine neue Firma gegründet hat. Ich weiß nicht, wie der Stand da gerade ist. Ich glaube, wahrscheinlich mal wieder nicht so gut, wie das bei Autostartups üblich ist. Und mit dem wir dann sehr, sehr offen sprechen konnten. Ich glaube, erst in seinem Büro, dann hatte er kein Netz mehr. Dann war er im Auto, während wir sprachen. Und dann haben wir bei ihm zu Hause am Küchentisch nochmal irgendwie gepodcast, alles remote, alles zu Beginn
in
Corona.
In Habeck-Manier, schön.
Im Prinzip so. Also es war ein bisschen, das war auch so eine super wilde Nummer.
War der Küchentisch schön?
Oh, das ist, Birgit stellt die entscheidenden Fragen.
Ehrlicherweise, damals haben wir noch ohne Kamera aufgenommen, ne?
Wir haben nicht, das Bild haben wir nicht aufgenommen, aber wir hatten ja Webcam.
Ah, okay.
Zumindest schon, aber das Bild war dann futsch. Ja. Auch das, was sich da technisch getan hat mittlerweile. Wow.
Ja, ja, ich glaube.
Wir hatten mal ein schönes Setup bei Said Amidi.
Das stimmt.
Es war quasi heute vor einem Jahr tatsächlich.
Genau heute vor einem Jahr.
So ein waschechter Silicon Valley Milliardär, der dir gegenüber sitzt und eigentlich aussieht wie ein gut gealterter Angler. So vom Outfit her, vom Style. Also würdest du ihn jetzt nicht als Tech-Milliardär irgendwie
sehen? Ich bin ein gut gealterter Angler. Das heißt aber, wie alt ist er durch? Also egal. Also,
okay, ich möchte das nicht vertiefen. Aber da hatten wir einfach ein Osmo aufgestellt. Das war ja remote. Wir waren im Witzelmann hier in Stuttgart, weil da so ein Startup-Veranstaltung war, der er vorsteht. Und von ihm mal zu hören, wie er so die KI-Szene einschätzt, das war wirklich spannend, weil er halt auch dann diehard sagt, ja, da gibt es super viele Startups, das ist das große Ding. die werden alle niedergehen. Am Ende bleiben vielleicht 5 oder 10. So.
Mhm. Womit er ja nicht so Unrecht hat. Und ja, ich muss sagen, ich habe Saed Hamidi vor Corona kennengelernt im Silicon Valley. Da war ich mal mit ZDF unterwegs und durfte die ein paar Tage begleiten, wie die sich mit Stanford-Professoren auseinandersetzen, mhm, aber auch Saed Hamidi und sich all diese Fragen rund ums automatisierte Fragen stellen. Und er hat damals schon, das muss so 2017, 18 gewesen sein, hatte zwei Dinge gesagt. A, dass er nie wieder Geld in die Automobilindustrie investieren würde. Das hat er, glaube ich, in dem Podcast auch nochmal wiederholt, mhm, ja, genau, letztes Jahr. Und er hat mit sehr herzhaften Worten umschrieben, was er über Elon Musk denkt. Das war also auch schon 2017.
Der in seiner näheren Nachbarschaft.
Ich möchte das nicht wiederholen. Das war nicht ganz jugendfrei, aber inhaltlich hat er recht.
Ja. Okay. Kleiner Cliffhanger, gerne die Folge nochmal nachhören.
Ja. Ich versuche auch alle Folgen, wir streifen ja heute sehr, sehr viele, auch in die Shownotes zu hängen, damit ihr euch anhören könnt.
Also musst du ja eine Woche frei nehmen.
Wieso frei nehmen? Das ist Arbeit.
Frei, ist Arbeit. Das ist Entschuldigung. Das ist, ja,
das ist, und wer übrigens den Luca so richtig bei der Arbeit sehen möchte, das bewundere ich jedes Jahr, wenn er seinen Podcast Kasten oder Kugel im Rahmen des Kongresses hat, dann arbeitet Luca im Akkord.
Einfach durch.
Arbeitet durch. Und ich finde es immer richtig klasse, wenn man selbst bei hochdotierten Managern, ob Mann oder Frau, sehen kann, wie viel Spaß es ihnen macht und wie sehr sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie in dieser Podcast-Kugel sitzen.
Ja. Ja, das macht auch tatsächlich, also ich hader davor immer sehr und dann währenddessen auch und danach bin ich immer ziemlich happy. Das macht auch richtig viel Spaß mit den ganzen Leuten, weil auf dem Kongress halt immer sehr, sehr viele verschiedene Leute sind, an die man so schnell auch nicht rankommt. Und wenn wir dann da alle rankarren und die dann noch alle irgendwie durch den Podcast zu schleusen, ist immer ziemlich, ziemlich cool. Und für die Zukunft haben wir schon eine Idee, das wird, glaube ich, keine Kiste mehr sein, sondern ich habe da so einen Plan. Mal gucken.
Sehr gut.
Ich hab da schon was gehört.
Du hast ja schon was, ja, mal gucken, wie das, ob das auch dann so hinhaut.
Ob jetzt wieder das Klischee kommt, er gibt so viel Geld aus.
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was das kostet und ob das geht.
Wir schauen mal.
Was waren denn aber eure persönlichen Highlights? Ich weiß von Patrick, der jüngst mit
was Luca gar nicht gefällt.
Mit Martin Rütter gesprochen hat.
Das fand ich super. Also natürlich, ich bin Hundebesitzer, ja, und habe da eine Affinität zur Person, weil ich finde, er macht da ganz viele Sachen sehr richtig. Und ich habe ja mit ihm gesprochen, weil er ein prominenter Wechsler auf Elektromobilität ist. Also das war ganz anders als sonst hier im Podcast. Das muss man schon auch nochmal trennen. Kein technischer Deep Dive, weil du das ja nicht von jemandem erwarten kannst. Es war halt ein Promi, der super nett war übrigens und das sehr gern mitgemacht hat. Mit mir auch noch so ein Teaser-Reel gedreht, sehr einfach ganz entspannt. Der aber einfach mal die Reise erklärt hat, wie es für ihn war, jetzt vom Verbrenner auf Elektroauto umzusteigen. Und er ist durchaus ein Autotyp, also Porsche und ne, was man sich halt so leistet, wenn man im Showbusiness ist seit 20 Jahren. Und auch wie so die Rezipienz aus seinem Publikum ist und aus seinem Freundeskreis. Er ist belächelt und jeden, den er mitgenommen hat, sagt, oh, ist ja doch ganz geil irgendwie. Das ist einfach ein Multiplikator für die Sache. Und ich finde, das kann man schon auch mal beleuchten, auch wenn es jetzt für dich technisch zu dünn war.
Es gibt ja auch viele Fragen rund um das Thema Hund in Elektroauto. Da haben nämlich der Luca und ich drüber reflektiert, als wir unterwegs waren und damit konfrontiert wurden. Da haben wir uns gefragt, was passiert eigentlich, wenn der Hund das Bein erhebt, an den Reifen eines Elektroautos macht, das gerade lädt. Muss ich da als Besitzer Angst haben?
Genau.
Nein.
Ja, ich glaube, es gibt einfach viele, viele spannende Fragen trotz allem, auch wenn das jetzt nicht der technische Deep Dive war, den ich mir.
Aber um das hätte zu relativieren, werfe ich gerne noch kurz ein anderes meiner Highlights rein, was ein technischer Deep Dive war, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich habe eine Anfrage bekommen von Marco Denk, das ist Professor an der Hochschule Coburg am Institut für Mobilität, der meinte, ich finde eure Move-Podcast-Sachen und so mega cool, was ihr macht, möchtest du nicht dozieren bei uns? Wieder so.
Das geht in die falsche Richtung.
Möchte ich nicht, was? Und es hat sich gezeigt, dass er einen Fortbildungskurs anbietet für Kfz-Mechaniker, Ausbilder, also Berufsschullehrer fürs Kfz-Gewerbe, um die zu schulen in puncto Elektromobilität weiterzubilden. Und ich habe quasi dann das Vergnügen und die Ehre gehabt, den Abschluss dieses Lehrgangs zu machen als letzten Vortrag, um über solche Highlight-Detaillösungen zu referieren, was die Elektromobilität eigentlich so besonders macht. War am Use Case eines Lucid Air, Was da für Detaillösungen eigentlich in Stator, Rotor, Akku, Aufbau stecken und warum das geil ist, um so ein bisschen noch ein emotionales Highlight zum Schluss zu geben. Aber ich kam mir sehr merkwürdig vor, also an einer Hochschule als Gastdozent. Aber war für mich ein nerdiger, cooler Moment.
Ich glaube, Lucid ist ein gutes Stichwort. Ich habe daran sehr, sehr lange gewerkelt, dass wir irgendwie.
Du hast mit Erik Bach gesprochen.
Genau,
ne?
Und dann haben wir es tatsächlich irgendwie geschafft. Dann bin ich da, das war auch so eine Nummer, bei der ich ein bisschen Schiss hatte. Da bin ich dann alleine runtergefahren. Ich glaube, in Genf haben die einen Showroom eröffnet. Und ich stand ewig im Stau und kam nicht pünktlich und ich habe es dann irgendwie geschafft, aber es war sehr, sehr Harakiri alles. Und da mit Erik Bach zu sprechen und weil mich diese Lucid-Technik, die da drin steckt, einfach wahnsinnig fasziniert. Also mit so ein paar anderen Autoentwicklern irgendwie spricht und so hört, was die dann, wie die das so sehen. Und dann hörst du so mit, ja, wir haben davon 3 Stück gekauft, weil wir den an die Wand fahren wollten, um zu crashen, um zu gucken, wie der, ob das wirklich so geil ist. Und wenn du denkst, okay, der Wagen kostet irgendwie weit über 100.000 Euro. Und dann kaufen die den einfach mal 3, weil sie es nicht glauben. Dann hast du irgendwie so, okay, das ist schon ein bisschen fancy.
Bei Lucid eine kleine Absatzspitze in der Statistik.
Genau, so eine kurze. Und das Gespräch war auch eins, wo ich irgendwie halt auch wahnsinnig viel gelernt habe, wo ich dann irgendwie sehr, sehr, sehr viel mitnehmen konnte. Genauso wie zum Beispiel mit Alexander Rosen, als wir über, das ist einer der Mitgründer von Deep Drive, diesem Radnabenmotor-Startup, wo ich auch, danke Carola an dieser Stelle noch einmal, wie schon so oft, die Pressesprecherin, die nicht locker gelassen hat, bis wir sie irgendwann mal, bis sie mir dann genau angeguckt hat, ja okay, doch, das klingt vielleicht ganz spannend, lass sie uns mal anhören.
Ja.
Und ja, aber das hat dir auch mega gefallen, wenn ich das richtig erinnere, Gerd.
Ja, also erstens war Deep Drive echt ein Deep Dive in Motorentechnik, also Elektromotoren, und ich fand es dann im Gespräch total spannend, wie wir erst von Doppelrotor-Elektromotor auf den Radnabenmotor, der dadurch möglich wird, und was sich dann da plötzlich wie so ein Ameisenhaufen wieder für Möglichkeiten ergeben haben. Und ehrlicherweise hat das Thema ja bei uns auch dann noch Niederschlag in etlichen Artikeln gefunden, die alle extreme Reichweiten erfahren haben, wahrscheinlich auch, weil das Thema Radnabenmotor irgendwie so polarisierend ist und dann auch wieder die alte und die neue Welt zusammengefunden haben, weil gegen Radnabenmotoren waren natürlich vor allem eher die konservativen Automobilentwickler.
Die ungefederten und, Massen.
Genau, die ungefederten oder die radgefederten
die
Massen.
Die radgefederten Massen ist die richtige, genau. Entschuldigung, ja, auch das also haben wir gelernt.
Auf jeden Fall wirklich ein gutes Beispiel für ein sehr nerdiges Thema.
Oder warum man nicht Lithium sagt, sondern Lithium, das haben wir auch im Podcast
aber beides
gelernt.
Ist okay.
Das
inzwischen.
Ja, lassen wir das.
Sag jetzt einfach mal Lithium.
Genau, wir wurden hier auch schon rüde gerügt.
Ja.
Stimmt. Hattest du auch so ein emotionales Ding, wo du sagst, das war cool, dass wir das mal hingekriegt haben? Oder war das der Rockström schon für dich, Birgit?
Nee, es gab viele Momente. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch sehr für Design interessiere seit vielen, vielen Jahren. Und wir hatten ja eine ganze Reihe von wirklich hochkarätigen Designern. Michael Mauer vor einigen Monaten als VW- und Porsche-Designchef. Andreas Mint. Und jetzt zuletzt auch Adrian von Heudong bei BMW. Und ich muss wirklich sagen, wenn jemand nach über 30 Jahren in so einem Job noch so viel Freude an der Arbeit ausstrahlen kann und noch so viel Begeisterung und noch so viel Bock auf neue Projekte hat, das beeindruckt mich schon total, weil wer in so einer Maschinerie, in so einer Automobilmaschinerie steckt, der muss schon gucken, dass er da nicht komplett verschlissen wird. Und das fand ich jetzt gerade zuletzt bei Adrian, aber das finde ich auch bei Michael Mauer. Es ist ja so eine Gruppe von Designern, die alle so um die 2007, 2008 hochkarätige Verantwortung übernommen haben. Mhm. Dazu gehört auch Gordon Wagener übrigens und Laurens van den Acker. Das war so eine ganze Gruppe. Und die werden jetzt auch langsam, ja, mit ihren mehr als 30 Jahren Berufserfahrung ein bisschen älter. Und trotzdem spürt man, dass Design ihre Leidenschaft ist. Und das ist nicht einfach nur Automobildesign, das auch, kann auch ganz, ganz viel mehr sein. Und ich finde, wenn jemand das erhalten kann über diese vielen Jahre, das berührt mich sehr.
Mhm. Verstehe, ja. Mich würde an der Stelle noch interessieren, weil wir, glaube ich, auch bald zum Ende kommen müssen, denn Patrick hat, glaube ich, auch gleich nochmal einen Anschlusstermin.
Entschuldigung.
Alles gut. Aber hat sich bei euch in der Zeit, wir machen jetzt den Move-Podcast seit mehr als 5 Jahren, fast 6 Jahre, irgendwas auch verändert mit eurem Blick auf die Mobilität, eben durch auch diese Gespräche. Ich weiß von mir zum Beispiel, dass ich finde Wasserstoff grundsätzlich sehr cool, aber ich bin auch sehr abgelöscht, was das Thema angeht. Mittlerweile. Habt ihr auch solche Dinge? Keine Ahnung, wir reden hier über KI, autonomes Fahren, ja, ganz viel etc. pp. Habt ihr da auch solche Punkte?
Also ich muss schon sagen, dass das zumindest immer deutlicher geworden ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass die beste Lösung für die Zukunft, wann es immer dann auch soweit sein wird, wohl das Elektroauto ist, auch unter dem Gesamtgesichtspunkt mit Energie. Das ist sicher eine Erkenntnis, die sich total verfestigt hat. Und mir fällt dabei immer noch der Podcast mit Andreas Knie ein, weil da gab es auch nochmal so eine Gelenkstelle, aber ab wann passt ist womöglich...
Danke, ich wollte es gerade.
Bitte?
Passend zum Namen Knie gelenkt.
Ja, ja, Entschuldigung, natürlich. Der liegt vielen da Dank, drauf. Es waren 11 Meter, ich sehe es ein. Jedenfalls finde ich inzwischen vielleicht auch in der Rückschau so ein entscheidender Moment in der Geschichte von Automobilbau in Deutschland auch, als er geschildert hat, wie damals die Chinesen in einem Joint Venture mit Volkswagen oder mehreren Joint Ventures mit Volkswagen eigentlich klar gemacht haben, sie möchten jetzt Richtung Elektromobilität gehen. Und VW damals mit der, ja, vielleicht auch noch typischen Markenarroganz gesagt hat, Elektromobilität echt nicht. Also wir bleiben beim Diesel. Und wenig später wissen wir, wo es hingeführt hat mit dem Diesel. Und die Chinesen damals vielleicht doch sehr, sehr weitsichtig, vielleicht auch mit anderer Problematik, mit sauberer Luft in Städten, was ja da wirklich ein großes Thema war, das halt durchgezogen haben. Es war mit Ansage, die Deutschen haben nicht mitgemacht und wir sehen, wo es uns hingeführt hat. Also, und das ist ja so ein Motiv, was uns jetzt immer wieder begegnet, immer wieder China und immer wieder diese große Bedrohung. Und da gibt es so ein paar Highlight-Podcasts, da würde ich auch den mit Daniel Kirchert noch dazu zählen, der ein bisschen so Bezug nimmt auch nochmal auf den allerersten, ne, weil Daniel Kirchert war ja auch bei beiden und der so wahnsinnig viel erzählen konnte aus China-Erfahrungen mit China und der auch so ein bisschen für mich jetzt auch einschüchternde Bildungskarriere hatte, also irgendwie Diplom, Mathematik, Sinologiestudium und noch eine Promotion.
Der auch einfach gut Chinesisch spricht, genau. ganz nebenbei
und davon aber eben halt dann auch entsprechend viel erzählen kann und der auch entsprechend deutliche Aussagen, was die Prognose so angeht, machen konnte, also auch eine sehr empfehlenswerte Folge, wie ich finde.
Du hast ja gefragt, was sich in der Zeit geändert hat, seitdem wir Podcast machen. Da hat aus meiner Sicht zwei ganz entscheidende Dinge haben Mobilität der Zukunft zurückgeworfen. Das war einmal Corona, weil vor Corona haben wir viel mehr über Sharing gesprochen.
Stimmt.
Wir hatten viel mehr diese Themen rollende Büros, automatisiertes Fahren, Bosch, ZF und wie sie alle hießen, diese autonom fahrenden Shuttles, diese Busse und sowas, das ist quasi durch Corona pulverisiert worden. Die Leute hatten keinen Bock mehr, irgendwas zu teilen. Sie wollten wieder individual unterwegs sein. Und der Ukraine-Krieg hat meiner Ansicht nach dafür gesorgt, dass das ganze Thema Umweltthematik um Lichtjahre nach hinten katapultiert wurde. Und auch die Elektromobilität wäre, das ist meine feste Überzeugung, viel, viel weiter, wenn dieser Krieg nicht gewesen wäre. Weil die Leute aufgehört haben, sich mit Umweltfragen zu beschäftigen, sondern es ging in bestimmten Regionen ums nackte Überleben und es geht um Angst, um meine persönliche Zukunft, das spielt ja auch alles da so mit rein. Ich vermute und ich könnte sagen, ich befürchte auch, dass diese Themen wieder viel mehr Relevanz bekommen, wenn wir wieder irgendwelche Wetterereignisse haben, die wir uns nicht erklären können. Überschwemmungen, die Szenen jetzt in der Schweiz mit diesem Dorf, was da quasi platt gemacht worden ist. Also ich glaube, das war eine Zäsur, die da stattgefunden hat, mit der wir alle nicht rechnen konnten. Und ich kann sagen, ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit neuer Mobilität und ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so zäh verlaufen würde.
Trotzdem spannend finde ich, und das speist sich großteils aus dem Move-Podcast, aber auch allen anderen Gewerken des Move-Universums, also dem Kongress, auch die Business-Talks, die wir gemacht haben, wie viele Leute man da trifft, wie viele Verknüpfungen man echt in die normale Welt ziehen kann eigentlich, welche Wechselwirkungen bestehen. Was sich für mich verändert hat mit der Zeit, die ich hier auch mitwirken darf, ist, erstens, du kommst auf Veranstaltungen und du kennst einfach mal 80% der Leute, weil die schon mal im Podcast waren. Das finde ich sehr cool. Mhm. Du bist mit allen per Du und kannst da locker bei einem Bier oder bei einer Apfelschorle dich kurz austauschen. Aber du bist auch argumentativ einfach viel stärker, weil man wirklich viel als Host auch hier lernt. Einfach. Ja. Es öffnet mir wirklich die Augen. Detaillösungen, technische Fragen, die ich mir nie gestellt habe, mal auch so einen abseitigen Blick zu haben, wie groß ist eigentlich die Auswirkung von so einer Steuersoftware, einer Wallbox auf das ganze Mobilitätskonzept Elektroauto. Mhm. Solche Geschichten, wie kleinteilig dieser Kosmos ist, aber wie gut der eigentlich zusammen funktioniert wirklich. Und ich bin, Gerd, wie du, ja der festen Überzeugung, dass Elektroauto ist halt die Lösung, die über kurz oder lang, wie sagtest du, wann immer diese Zukunft sein wird, kommen wird. Und das hat sich bei mir hier auch, glaube ich, ganz, ganz deutlich gefestigt. Und ich fühle mich auch am Stammtisch in der Lage, argumentativ dem Diesel-Dieter zu begegnen.
Ist so. Dem Diesel-Dieter.
Ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit. Ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuhörer haben das durch den Podcast auch mit, die Fähigkeit, Diesel-Dieter zu begegnen.
Ich glaube, es ist auch an der Zeit, Danke an Luca zu sagen.
Oh, hallo. Also,
weil er hat ja den Podcast dann doch zu dem gemacht, was er ist.
Das
zu
stimmt.
Diesem Nerdigen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Und ohne dich, glaube ich, wären wir nach 200 Move-Folgen nicht dort, wo wir heute stünden. Und dazu sagen wir ganz herzlich Danke.
Ja, vielen Dank. Und dann verschmerzt man auch, dass kommentiert wird, wenn man mal einen Podcast macht, wo er nicht dabei ist. Erster Kommentar, wo ist Luca? Das könnte auch am Ehrgefühl kratzen, tut es aber nicht, weil ihr habt natürlich recht. Luca gehört in jede Podcast-Folge eigentlich.
Was bis dato ja auch in jede Podcast. Vielen Dank erstmal für all die, dafür. Was aber bis jetzt ja auch nie in einem Podcast fehlen durfte, waren die A&B-Fragen zum Schluss. Und Patrick, du, das finde ich eine schöne Idee. Wir haben bei Adrian von Heutung ja schon was Neues ausprobiert. Mal gucken, wie das bleibt und sich weiterentwickelt. Wir arbeiten noch dran, würde ich behaupten. Aber ich finde jetzt ja noch einen schönen Moment für eine A-B-Fragenrunde. Wir teilen uns das einfach auf.
Der Reihe nach einfach.
Ne? Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Gerd an. Der kriegt die ersten zwei Fragen, drei Fragen. Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst mit Schmerzen, weil modern, überall verfügbar, aber schlechte Qualität.
Und bist du Ferrari oder Tesla? Ich meine, Tesla kann man nicht mehr fahren, sagst du ja.
Ferrari. Also.
Aber wäre auch vorher schon gewesen, oder?
Mutmaßlich.
Und Apple oder Google?
Ja, ich bin einfach Apple-sozialisiert, aber ich glaube, das bleibt auch so.
Birgit, läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Da ich in meiner Kindheit zu großen Teilen auf dem Bauernhof groß geworden bin, Bauernhof auf dem Land.
Also ich dachte, ist das jetzt durch? Kommt das?
Nein.
Als begeisterte E-Bike-Fahrerin, aber Auto oder Fahrrad?
Beides.
Das mit dem Entweder-Oder-Spiel, ich finde
nicht das Prinzip einer, aber okay.
Lassen wir das auch da so stehen. Im Auto dann, vorne oder hinten?
Vorne.
Bist du eine gute Beifahrerin?
Ich bin Rallye-Beifahrerin. Ich bin über 80 Rallyes auf dem Beifahrersitz gefahren.
Ja, aber immer nur mit professionellen Fahrern dann demnach. Aber okay. Und in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr so Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Patrick, Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Star Wars oder Star Trek?
Das ist jetzt ja meine Nemesis. Und du wirst es sagen.
Deswegen habe ich das
A und B hast du nicht verstanden.
Deswegen habe ich das so aufgehoben.
Star Trek.
Was da der Jens Kretschmer wohl dazu sagt.
Dass ich spinne.
Aber das wissen wir alle. Und Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und ich muss jetzt noch sagen, Steak oder Falafel?
Das muss man Patrick nicht fahren.
Nee, das muss man Patrick nicht fahren.
Das könnten wir dich fragen.
Das könntet ihr mich fragen. Ich würde behaupten, mittlerweile mehr Falafel.
Da ich oft aber mit dir essen gehe, würde ich es auch behaupten. Wir kriegen dich schon noch dahin.
Und bei der Frage Nachteule oder Lerche ist es relativ eindeutig.
Weil Kinder getrieben?
Ich würde sagen, Beides.
Da hat jemand A und B nicht verstanden.
Ja, ohne Witz, genau. Ist echt so. Schön.
Ja, nee, aber das wäre es dann aber auch schon gewesen. Ich sage an euch drei vielen, vielen Dank. An euch da draußen vielen Dank. Und wenn ihr übrigens noch jetzt an der Stelle sowieso Wünsche für Gäste habt, Fragen, Anregungen, Bemerkungen und so weiter, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an podcast@move-magazin.de. Und wenn ihr sonst noch was loswerden wollt zu uns, zum Podcast, ja, immer ein offenes Ohr. Bis bald und tschüss.
Auf die nächsten 200 Folgen.
Genau. Vielen Dank. Ciao.